Herr, das ist wahr, dein Wort ist wie Posaunenstöße, wenn es richtig hineingesagt wird. Wenn deine ganze Wahrheit gesagt wird, dein ganzer Ratschluss, dann können es Menschen hören und sich freuen. Herr, danke für den Segen dieser Tage. Bitte segne uns auch jetzt. Du willst nach deiner Verheißung unter uns sein. Gib Bruder Ziegler deine Kraft und aus deinem Geist das, was zu sagen ist. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Amen.
Amen.
In meinem Heimatort gab es eine junge Frau, das heißt ein junges Mädchen, die ging gerne zum Tanz. Und Samstagabend, es war im Jahr 1949, wollte sie wieder zum Tanzen gehen, kommt am Gemeinschaftshaus vorbei und hört plötzlich Chorgesang. Da hat der Chor geübt. Und da geht sie hin, stellt sich so ans geöffnete Fenster und hört zu. Und eines der Lieder hat sie so getroffen, dass sie wieder umgekehrt ist und also nach Haus gegangen ist wieder und ist zum Glauben gekommen. Durch das ein Lied. Und ich habe sie jetzt mal wieder getroffen. Sie ist jetzt, war Diakonisse geworden und war über 40 Jahre in Sumatra als Missionarin. Und jetzt ist sie in einem Diakonissenmutterhaus in Elbingerode im Harz. Da ist sie dann jetzt als Ruhestandsschwester. Und sie freut sich immer, wenn sie jemanden trifft aus ihrem Heimatort, wo sie mit Freude ihr Zeugnis auf den Lippen hat. So, wir wollen jetzt ein Lied singen. Ein Wunschlied. Ich habe die Liste noch da. Es sind noch zwei oder drei übrig. Wir werden sie schon noch abarbeiten bis heute Abend und morgen früh. Wir wollen mal singen, Näher mein Gott zu dir. Nummer 267 im grünen Buch. 267.
Thank you.
Ja, das Thema des heutigen Tages ist ja laut Programm bekannt. Ich sage es aber dennoch noch einmal. Darum wachet. Das sagt ja Jesus sehr häufig. Seid wachsam, wachet. Denn es kann schnell geschehen, dass das, was in der Bibel vorausgesagt ist, Wirklichkeit wird. Seid wachsam, wachet. Und dann sagt er bei den Jüngern, die so zutiefst menschliche Züge an sich trugen, auf Gethsemane, ihr wollt nun schlafen, so wacht doch mit mir. Es geht ums Ganze. Und das ist das, was wir manchmal vergessen als Christen. Es geht ums Ganze. Es geht um unser Leben in Ewigkeit. Und da ist der Kirchenschlaf nicht sehr angebracht mehr. Ich hatte einen Freund, da kam zu mir eine Seelsorge und sagt, ich muss immer einschlafen. Wenn ich in die Kirche gehe, unter Gottes Wort gehe, muss ich einschlafen. Meine Frau, die hat schon immer eine Nadel dabei. Und immer wenn die Augen runtergehen, macht die so. Dann zuckt er hoch. Und kaum war der Schmerz vorbei, ist er wieder weggesunken. Und da habe ich mal gefragt, sag mal, ist es auch bei euren Versammlungen im Betrieb so und beim Sport oder so? Nein, da bin ich hellwach. Ich sage, dann will der Feind, dass du das Wort nicht hörst. Der hat an der Stelle Zugang. Und wir haben sein Leben durchforstet, mache ich immer so von vorn nach hinten, also zurück bis zur Kindheit. Ich sage, hast du mal mit irgendjemand gependelt oder mal irgendwas gemacht, Karten legen oder gesund gestreichen und sowas? Und da kam ihm die Erinnerung, er war 5 Jahre alt, er hatte eine schlimme Krankheit, die kein Arzt ihm helfen konnte. Und der Arzt hat gesagt, geht doch mal zu der und der Frau, die kann euch helfen. Und da ist er mit seiner Oma hingegangen. Die Krankheit wich, aber die Finsternis hatte Anrecht an ihm. Das sind unterirdische Klappen offen, die wir nicht sehen, wo aber der Satan immer wieder seine Macht einschießt. Das habe ich in der Seelsorge sehr oft erlebt, gerade wenn es um die Dinge ging. Ne? Dass wir das gar nicht merken. Dass die Symptome aber so da sind und Einschlafen unter dem Wort Gottes, dieses Zwangseinschlafen, das ist immer ein Zeichen, dass irgendwo Anrechte sind. Und wir haben das im Namen Jesu gelöst. Von Stund an musste er nicht mehr schlafen. Und vor allen Dingen, die Frau konnte sparsam sein, sie brauchte keine Nadel mehr. Das war wichtig. Also das Wachen ist eine ganz wichtige Sache, dass wir wach zuhören und dass wir das Wort Gottes so aufnehmen, dass es Kraft in uns wirkt. Und das wünschen wir uns auch jetzt, dass dein Wort Kraft in uns auswirkt. Und zum Übergang zur Predigt singen wir Mache dich, mein Geist, bereit. Aus dem blauen, kleinen Gemeindeliederbuch. Die Nummer 637. Ja, das steht im blauen Jesu-Name. Und wir singen davon von 637 in dem kleinen blauen Buch. Die Strophen 1 bis 4. Und dann kommt Bruder Ziegler mit seinem Wort. Thank you.
Und nun hören wir auf ein Wort aus den Abschiedsreden des Herrn Jesu, Matthäus 24, Vers 38 zunächst einmal. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Vers 42. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meinet. Unser Generalthema: wenn die Posaune einen klaren Ton gibt. Und wir haben ja auf vier große Posaunentöne am Anfang unserer Freizeit geachtet. Das letzte war der Sammelruf der Posaune. Und ich meine, das ist ein Ruf, der gerade in unserer Zeit höchst aktuell ist, ja, der sich historisch aktuell verwirklichen wird, irgendwann, wenn wir es am wenigsten denken. Darum, sagt unser Herr, darum wachet. Warum? Warum ist es so wichtig? Wir sind doch wach. Es ist, wie wenn ein Auto plötzlich auf einer ölverschmierten Fahrbahn ist und in Gefahr ist, zu schleudern und mit anderen zusammenzustoßen. Darum muss ein aufgestelltes Schild darauf hinweisen: Achtung, Ölspur, Schleudergefahr. Oder wie wenn ein Bergwanderer gewarnt wird: Achtung, Lawinengefahr. Das habe ich selber schon gesehen und bin weitergegangen. Das wurde mir sehr verübelt. Ich bin nicht umgekommen, aber das sollte man nie machen. Ja, um was geht's? Wenn wir die Evangelien, Matthäus, Markus und so weiter, untersuchen und die letzten Reden Jesu uns anschauen über die abschließenden Geschehen der Menschheit, dann finden wir vier Schwerpunkte. Und diese vier Schwerpunkte haben, wie nun schon angedeutet, zu tun mit dem Thema der Sammelruf der der Posaune. Erster Schwerpunkt: Sehet zu, dass euch niemand verführe. Zweiter: Darum wachet. Dritter: Hebet eure Häupter auf, der Herr kommt. Und der vierte Punkt: Euer Lohn ist groß, sehr groß. Also, sehet zu, dass euch niemand verführe. Es fällt auf, wenn man diese Reden ansieht, dass bei Matthäus, bei Markus und im Lukas-Evangelium dieses Wort "sehet zu, dass euch niemand verführe" immer wann kommt. In Zusammenhang mit diesen Reden ist es uns schon einmal aufgefallen. Wann kommt es immer? So in der Mitte oder irgendwann? Immer ganz am Anfang. Ganz auffallend. Damit beginnen diese Reden. Bei Matthäus 24,3, ich lese es einmal. Da traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen, und so weiter. Und dann 4, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, nun denken wir, das ist doch gar keine richtige Antwort auf diese Frage. Aber das ist die Hauptsache. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und gleich im nächsten Vers: Sie werden viele verführen. Das ist das prophetische Wort Jesu. Sie werden, die Verführer, viele verführen. Sie werden erfolgreich sein. Und dasselbe finden wir auch bei Markus als erstes und bei Lukas auch als erstes. Und ich denke, dass der Herr Jesus auch den Grundsatz hatte, der mir sehr wichtig ist: Das Wichtigste zuerst. Immer zuerst das Wichtigste und dann die anderen Dinge. Kürzlich war ich auf dem Killesberg, da war ja der Christustag. Mancher von Ihnen war vielleicht auch dabei. Da wurden sehr wichtige Vorträge gehalten, aber wohl mit der wichtigste war ein Vortrag von Professor Beierhaus. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und mit großer Eindringlichkeit hat er die Gefahr unserer Tage der spirituellen Verführung geschildert. In Idea kam dann auch wieder etwas davon. Ja, was ist eigentlich Verführung? Haben wir eine Vorstellung. Was ist eigentlich Verführung? Verführung ist die gefährliche Möglichkeit, auf einen falschen Weg geführt zu werden. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da habe ich einen Mann gesucht, einen Juden in Interlaken. Und ich wusste nicht genau, wo die Straße ist, wo er wohnt. Und dann habe ich da gefragt und dann kam ich so eine Werkstätte. Und dann hat er gesagt, ja, da geht's. Und er hat mich genau in die entgegengesetzte Richtung geführt. Ganz genau verkehrt. Ja, das ist Verführung. Die Führer der DDR, wir haben davon gehört, das waren Verführer, nicht? Das waren Führer, aber Verführer. Und ich war bei, leider, Gott sei es geklagt, bei der Hitlerjugend HJ und wurde gründlich verführt. Die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Verführung. Und alles zielt nun heute auf die letzte große Verführung zu. Was sind denn so die Merkmale der Verführer und der Verführung? Es wäre gut, wenn wir das einmal ein wenig ganz knapp zusammentragen könnten, dass wir Augen geöffnet bekommen für Wesen der Verführung. Merkmale der Verführung. Wer möchte dazu mal sich äußern?
Ja? In der frommen Gemeinde kann man es doch daran erkennen, wir alleine, wir haben.
Auch, ja, es gibt so viele Spielarten. Wir allein, alle anderen nicht, wir allein haben Recht. Das ist auch eine Art Verführung, ja. Bitte. Ja, was so sehr ähnlich klingt. Das ist ganz genau. Der Antichristus ist nämlich nicht so sehr ein Christus, der ganz anders dagegen kämpft, sondern der, die Schwaben sagen, tupfergleich ist. Also fast ganz, ganz genau gleich ist. Ja. Fast zum Verwechseln ähnlich. Das ist Verführung. Und das ist der antichristliche Geist. Nicht so kriminell, sondern ganz, ganz ähnlich. Das ist Verführung. Ja, bitte sehr.
Die Massen.
Die Massen werden verführt und eben sie wollen sagen, das, was alle sagen, das muss richtig sein. Also die Massenerfolge, ja. 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 Ja, ja, im Islam. Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Wir wollen jetzt einmal noch ein paar Beispiele aus der Bibel herausgreifen, aber Sie wollten noch was sagen. Ja, das ist sehr gut. Die Gefahr der Anpassung, dass man heute so lebt, wie es eben in ist, wie es eben so Mode ist. Der gesellschaftliche Druck ist ein verführerischer Druck. Die Medien sind die Mächte Nummer eins der Verführung. Die Medien sind die großen Verführer. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Die Bibel hat ja viele, viele Beispiele, nur ein paar ganz besonders markante Beispiele. Wem fällt uns da etwas ein?
Spontan.
Die Versuchung Jesu, ja, das ist ganz klar, da heißt es, dass er vom Teufel versucht würde und das Ziel war Verführung. Und wie hat er gearbeitet? Und so ist es immer, 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 bis heute, immer die gleichen Methoden. Gottes Wort in Frage gestellt, weiter Versprechungen, und zwar das Leiden ihm zu ersparen, so macht der Feind immer noch. Ja, heute schon kannst du herrlich sein, heute kannst du schon in Glorie und in Macht triumphieren und der Weg des Leidens wird umgangen. So war es immer. Das sind Merkmale der Verführung. Ja, natürlich. Im Paradies, da ist ja das klassische Beispiel. Und was waren da so die Köder? Und das ist bis heute so geblieben. Drei große Köder und die sind immer, immer, immer geblieben. Ja, sein wie Gott, also selbst Überheblichkeit, weitere. Ja, die Frage ans Wort Gottes sollte, das ist die Frage der Theologen, sehr verbreitet. Und schließlich noch der Augenlust, weil es gut anzusehen war und lustig machte und des Fleischeslust. Also Augenlust, Fleischeslust und die Überheblichkeit. Das sind immer noch die Merkmale der Verführer. Ein ganz besonders wichtiges Wort zu diesem Thema, und das hat ja der Professor Beierhaus da auf dem Killesberg kürzlich auch zitiert. Das ist 2. Korinther Kapitel 11. Das ist wohl die entscheidende Stelle für uns alle. Eine ganz wichtige Stelle, die sollten wir uns gut merken. 2. Korinther Kapitel 11. Paulus kämpft um seine Gemeinde in Korinth. Er sagt, Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Haben wir das immer vor Augen? Das Bild der reinen Jungfrau im Blick auf die Gemeinde? Das ist Gottes Ziel. Nicht irgendwas anderes, sondern eine keusche, eine unbefleckte, eine reine Jungfrau. Und was es ist, das wissen wir. Und nun sagt er aber weiter. Ich fürchte aber, und heute ist es sehr angebracht, diese Furcht, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure, ihr Korinther, Christen, wenn wir an ihre Gottesdienste denken, was war das für eine reiche Gemeinde, so dass auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Und nun kommt das Wesen der Verführung, da wollen wir gut drauf achten. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Das ist Verführung. Also Merkmale der Verführung. Ein anderer Jesus. Ja, Jesus ja, durchaus. Man ist fromm. Man redet von Jesus, man verkündigt Jesus, man predigt im Namen Jesu, man singt im Namen Jesu, hat herrliche Loblieder im Namen Jesu, aber es ist ein anderer Jesus. Jesus und das ist dieses subtile Wesen der Verführung. Oder ein anderer Geist, ja, der Heilige Geist durchaus, aber nicht der Heilige Geist, den die Bibel uns zeigt, sondern ein anderer, ein manipulierter Heiliger Geist. Und der ist überall da, dem begegnen wir ständig. Oder ein anderes Evangelium. Ja, Evangelium, durchaus. Aber in dieses Evangelium, das paulinische Evangelium, in das biblische, werden Fremdkörper eingemischt. Zum Beispiel die billige Gnade und so weiter. Da werden Dinge hineingemischt, die nun nicht von der Bibel sind. Aber so subtil hineingemischt, dass man sie ganz schwer trennen kann. Ganz schwer unterscheiden kann von dem wahren Evangelium. Darum ringt Paulus so sehr um seine Gemeinde, dass doch diese Verführung sie nicht aufs Glatteis bringt. Sehet zu, sagt Jesus. Was heißt das? Das heißt, wir tragen Verantwortung. Wir sind verantwortlich. Wir haben zu wachen. Sehet zu, dass euch niemand verführt. Das ist also der erste Posaunenstoß oder die erste Mahnung der Endzeit durch unseren Herrn Jesus uns gegeben. Nun der zweite Posaunenstoß. Darum, und dieses Darum ist zu beachten, darum, weil die Gefahr der Verführung so eminent groß ist, sie ist nicht gering, sie ist riesengroß. Darum wachet. Und das ist nun die Konsequenz dieses ersten Wortes, seht zu, dass euch niemand verführe. Überall gibt es ja Wächter, Wachgesellschaften. Je länger, je weniger geht es ohne solche Wachgesellschaften. In unserem Haus haben wir einen netten kleinen Aufkleber. Wenn Sie uns mal besuchen, dann zeige ich Ihnen mal den Aufkleber. Den habe ich nämlich direkt von der Post, von der Polizei bekommen. Was steht da drauf? Vorsicht, wachsamer Nachbar. Die Polizei hat es verteilt zum Aufkleben, dass wenn dann dieser Einbrecher kommt, dass er dran denken soll, der Nachbar, der passt gut auf, das geht lieber wieder ab. Ja. Auch Prominente haben ihre Leibwächter und viel Geld, Energie wird da überall ausgegeben, um ausreichenden Schutz zu gewähren. Das wissen wir alles. Hier handelt es sich allerdings nur um irdische Gefahren. Wenn also einer tatsächlich mal jetzt bei mir einbrechen sollte, na Vreni, was findet er da? Das Klavier kann er nicht vertragen. Ein paar Bibeln, nun ja, die soll er halt dann mitnehmen. Und ein paar gute, schöne, fromme Bücher von Modersohn und so. Nun ja, vielleicht tut es ihm gut. Also ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber die Wachsamkeit in geistlicher Hinsicht, die ist viel, viel wichtiger als die irdische Wachsamkeit. Es gibt ein Büchlein von der Frau von Fieban, die Gründerin des Diakonissenmutterhauses Eidlingen, vom Leben im Geist. Und da schreibt sie Folgendes. Wie viele Kinder Gottes, die vielleicht in ihrem irdischen Beruf recht wacker, fleißig und umsichtig sind, liegen in tiefem Schlaf betreffs ihres geistlichen Lebens. Lass es dir vom Geiste Gottes klar machen, was es heißt, geistlich wach zu werden und geistlich wach zu sein. Ist das überhaupt möglich? Ist das nicht ein wenig überzogen? Kinder Gottes, die treu sind, wacker, fleißig, betreffs ihres geistlichen Lebens in tiefem Schlaf liegen? Gibt's so etwas? Das muss doch uns geradezu herausfordern oder mit Zorn erfüllen. Und doch, es ist eine erfahrene Seelsorgerin, die das schreibt und andere schreiben es auch. Modersohn, von dem wir ja heute Abend noch einmal etwas hören, der hat am ersten Advent eine Predigt gehalten über Römer 13, 11 bis 14. Das heißt, es ist eine von den Predigten, die er in seiner Zeit geschrieben hat, als er Sprechverbot hatte. Aber er hat trotzdem ständig weiter Predigten geschrieben. Und da hat er also über Römer 13 geschrieben, wo es heißt, darum steht auf vom Schlaf. Und er sagt Folgendes, wer schläft, der hat die Augen geschlossen, der sieht nichts von dem, was um ihn her vorgeht, er weiß nichts von dem, was um ihn her geschieht. Mögen die Menschen um ihn her lachen oder weinen, fröhlich oder traurig sein, er weiß nichts davon, er kümmert sich nicht darum, er liegt und schläft. Das ist ein Bild für geistliches Schlafen. Geistliches Schlafen heißt geistliche Bewusstlosigkeit. Das ist ja das Verheerende, dass man es gar nicht weiß. Wenn man es wüsste, dann wäre es ja klar. Aber man merkt es gar nicht, dass man schläft. Es gibt ja drei Arten des Schlafes von der Bibel her. Drei Arten des Schlafes, also mindestens drei Arten. Da ist mal der körperliche Schlaf. Ist eine Wohltat und ich hoffe, dass Sie immer wieder neu tief und ungestört schlafen dürfen. Welch ein Segen ist das. Aber dann gibt es eine andere Art des Schlafes, der Todesschlaf. Die Bibel vergleicht oft den Tod mit dem Schlaf. Gibt es ja viele Stellen, der Todesschlaf. Und von diesem Todesschlaf redet auch Paulus im Epheserbrief, die ihr tot waret in Übertretungen und Sünden. Geistlich tot, irdisch lebendig, aber geistlich total tot. Und das ist ja das Tragische, dass ein ganz großer Prozentsatz aller Mitbürger, Zeitgenossen, geistlich gesehen tot sind. Und mit einem Toten kann man sich schlecht unterhalten. Mit einem Toten kann man also schlecht auch Argumente austauschen. Er ist einfach tot. Es bedarf eines göttlichen Weckrufes. Aber schlimmer ist es noch, wenn man als Christ eingeschlafen ist. Kennen Sie ein Sendschreiben, wo eine Gemeinde geschildert wird, zu der gesagt wird, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Und dann heißt es, wache auf. Was ist das für eine Gemeinde? Sardes war das. Sardes heißt Überrest. Da war nur noch ein ganz kleiner Überrest in der Gemeinde. Und diese große, blühende Gemeinde als Ganzes war eingeschlafen. Merkmale dieses Schlafes, des geistlichen Schlafes, sind welche? Schwierige Frage. Merkmale des geistlichen Schlafes. Keine Lust zur Bibel lesen, ja. Kein Verlangen, Gemeinschaft zu pflegen. Man ist selbstsicher, man hat keinen Hunger mehr.
Kein regelmäßiges Beten mehr.
Kein regelmäßiges Beten mehr, jawohl. Ich habe in der Schrift, das mag ich schon anstellen, bitte, etwa 12 Stellen gefunden über dieses Wort wachet. Wir können sie jetzt natürlich nicht alle durchnehmen, aber man kann es ja dann später noch einmal abschreiben. Und da ist zunächst einmal diese eine Stelle aus 1. Korinther 16. Wachet, seid männlich und seid stark. Ein Posaunenstoß an alle Gemeinden. Wachet. Und dann kommen alle die anderen Stellen, die wir hier finden. Und jetzt lesen wir noch die letzte Stelle. Offenbarung 16, Vers 15. Mitten im Gerichtsgeschehen der letzten Zeit, Offenbarung 16, da ist ja schon ganz schlimm, da kommen die Zornschalen, die ausgegossen werden. Und mitten in diesem Geschehen lesen wir, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Seligpreisung. Wir kennen die Seligpreisungen aus der Bergpredigt. Diese Seligpreisung, die ist uns nicht so bewusst, aber sie ist sehr wichtig. Selig ist der, der wacht und seine Kleider reinhält. Offenbarung 16, 15. Ja. Wir haben angedeutet, wie wichtig es ist, zu wachen. Noch einmal, was heißt es nun ganz praktisch? Wir wollen das Positive herausstellen. Zu wachen. Erstens, ich möchte 4 Dinge kurz unterstreichen. Erstens, unsere Ohren müssen geöffnet sein für Gottes Stimme. Der Heilige Geist redet oft sehr, sehr zart. Der ist sehr häufig nicht wie ein mächtiger Posaunenstoß, sondern ich erlebe ihn häufiger als einen ganz zarten Ton. Wie geht's Ihnen? Genauso. Ja, genauso. Der Heilige Geist ist zart. Und den kann man sehr leicht überhören. Ich habe ihn leider schon ab und zu überhört. Und es war immer schlecht. Darum gilt es, wirklich zu hören. Darum sagt der Herr immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, nicht was der Herr Prediger und der Lehrer und der Philosophen, der Professor und so weiter und die Menge heute, die Massenmedien sagen, sondern was der Geist den Gemeinden sagt. Auf das gilt es zu achten und zu hören. Und wo hören wir das? Sicher im Fernsehen sehr deutlich. Wo hören wir das, was der Geist den Gemeinden sagt? Bitte? In der Predigt, ja, wenn es eine gute Predigt ist, ja, wenn es eine biblische Predigt ist, ja. Wo hören wir es auch? In der Stille. Und das ist so wichtig, dass wir stille Zeit uns nehmen. Am liebsten würde ich jetzt jeden Einzelnen fragen, aber es wäre unverschämt, frech und unanständig. Aber jetzt will ich mal ganz ehrlich sein. Wie ist mit unserer stillen Zeit? Welche Priorität, welche Bedeutung hat die stille Zeit? Nehmen wir uns Zeit zur stillen Zeit, zur Begegnung mit dem Herrn. Der Herr ist oft morgens sehr früh aufgestanden. Er hat es auch nötig gehabt, um zu beten, um stille Zeit zu machen. Und wir sind oft so hektisch, dass das einfach zu kurz kommt. Stille Zeit, da will er reden. Und ich habe mir es auch angewöhnt, immer mal wieder in ein Büchlein reinzuschreiben, was nun ganz besonders zu mir gesprochen hat. Das ist sehr heilsam. Ja, also erstes Kennzeichen zu hören. Im Alter nimmt die Hörfähigkeit leider ziemlich ab. Das wissen manche von Ihnen, gell? Und ich will es nichts Praktisches sagen. Aber geistlich gesehen soll es genau umgekehrt sein. Gell? Geistlich gesehen soll und darf und muss die Hörfähigkeit im Alter nicht abnehmen, sondern zunehmen. Warum zunehmen? Weil wir mehr Erfahrung haben, weil wir mehr die Stimme des guten Hirten aus Erfahrung kennengelernt haben. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist so wichtig, dass wir diese Stimme hören in dem Stimmengewirr unserer Zeit. Davon haben wir ja vorher gesungen. Zweitens, was heißt wachen praktisch? Erstens hören, ein offenes Auge zu haben für die Zeichen der Zeit. In Lukas 12, Vers 56, da sagt Jesus mit großer Traurigkeit, die Zeichen am Himmel und so weiter, der Welt, die könnt ihr gut deuten. Und dann erklärt er es, was gemeint ist. Aber die Zeichen der Zeit, die versteht ihr nicht. Es gilt, die Zeichen der Zeit recht zu deuten. Was ist das Generalzeichen unserer Zeit? Und manche Leute gehen völlig gleichgültig vorbei. Israel, ganz klar. Israel ist das Merkmal für Gottes Handeln. Israel, achten wir auf das. Und wenn ich heute Morgen da im Radio gehört habe, dass also man bittet vom Weltsicherheitsrat, diese Entscheidung noch zurückzustellen im Blick auf den Status von Jerusalem, so sagt mir das, der Kampf um Jerusalem hat begonnen, so wie Ludwig Schneider auch sehr deutlich sagte, und er ist nun in vollem Gange im Anlauf, der Kampf um Jerusalem. Und das ist ein Zeichen der Zeit. Sehr deutlich. Also, das Zweite, ein offenes Auge haben für die Zeichen der Zeit. Das heißt wachen. Wachen heißt drittens, gehorsam zu sein. Wer nicht gleich und ganz gerne gehorsam ist, wenn Gott etwas sagt, der stumpft innerlich ab und es fällt ihm dann immer schwerer zu erkennen, was Gott will. Und das ist das, was auch Frau von Fiebern meinte in ihrem Wort, das ich vorher gelesen habe. Wir müssen die Stimme des Heiligen Geistes durch Gehorsam, möchte mal sagen, honorieren, unterstreichen, so dass wir dann weiterkommen, gehorsam sein. Und schließlich viertens, wachen heißt, ohne Unterlass zu beten. Lukas 18, 1 bis 8 ist das Bild der bittenden Witwe. Das ist ja die Gemeinde der letzten Zeit. Bedrängt, von allen Seiten bedrängt und in größer Not. Und nur eines bleibt ihr übrig. Zu beten, zu beten, zu beten. Unablässig zu beten. Das ist Wachsamkeit. Zu beten ohne Unterlass. Ich habe hier eine Checkliste über Dinge. Würdest du die zweite bitte hinmachen. Gebete in unserem Leben, wo wir ganz besonders darauf Acht geben müssen, weil wir hier in Gefahr sind. Wir wollen das jetzt nicht durchnehmen, aber ich will es einmal andeuten und wir können es später dann auch abschreiben. Wachen heißt, sich in Selbstbeherrschung zu üben. Wachen im Gebet, wachen und beten gehört immer untrennbar miteinander zusammen. Kolosser 4. Wachen in der Anfechtung. Das sagt Jesus zu wem? Zu seinen Jüngern, dort im Gethsemane. Da sind sie eingeschlafen und er sagt, wachet und betet, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja. Wachen über die Augen, das war das Verhängnis der Eva und von vielen, vielen jungen Menschen und auch Alten. Über die Ohren, über die Zeiteinteilung, gerade in der Freizeit, das ist oft eine verführerische Zeit, da denkt man, jetzt kann ich mich einmal gehen lassen, so richtig durchhängen lassen. Das ist auch eine Gefahr. Mancher ist schon da zu Fall gekommen. Und über die Arbeit sollen wir auch wachen, Kolosser 3, Vers 23, dass wir wissen, warum wir überhaupt arbeiten. Hat jemand eine Ahnung, was Kolosser 3, 23 steht? So ganz spontan.
Alles, was in der Liebe
Alles sehr gut. Alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Dass wir darüber uns immer wieder Rechenschaft ablegen. Für wen tue ich das? Und dadurch wird alles in ein ganz anderes Licht gestellt. Wachen auch im Leiden, das ist so wichtig. Denn das Leiden hat große Chancen, aber das Leiden kann natürlich auch auf Abwege führen und wegziehen. Schon mancher hat im Leiden den Glauben verloren. Wachen im Leiden. Wachen über unsere Gedanken. Das sind alles Stellen, wo das dann etwas näher ausgeführt wird. Oh, unsere Gedanken sind nicht frei, wie es in einem Lied heißt. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Kann Jäger erschießen und so weiter. Das stimmt nicht. Die Gedanken sind nicht frei. Sind wir verantwortlich für unsere Gedanken? Wir sind verantwortlich, ja. Wachet über unsere Gedanken. Ja. Dort heißt es, wir nehmen alle Gedanken gefangen, die sich gegen Christus erheben. Über unsere Geldausgaben haben wir zu wachen. Wie schnell gibt man da Geld unnütz aus? Und dann ist es einfach ausgegeben. Das Dumme ist eben beim Geld, dass man es nicht zweimal ausgeben kann. Dann wäre es viel schöner. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1000 Mark zur Verfügung habe und ich gebe das für das und das und das für Larifari aus, dann ist es halt weg. Und wenn ich jetzt für die Carmen-Mission dringend 1000 Mark haben sollte, dann, Sie wissen, was ich sagen will. Wachen auch über unser Eheleben. Oh, wie viele sind da schon zu Fall gekommen. Und ganz besonders, wach sein im Blick auf die Erwartung. Erwarten wir wirklich den Herrn? Oder ist es nur so eine Form der Frömmigkeit, dass wir selbstverständlich dran denken, in der Adventszeit, er kommt wieder. Aber hat praktisch keine Bedeutung für unseren inneren Menschen, für unseren Alltag. Hat diese Erwartung, dass der Herr heute kommen kann, eine Bedeutung für uns? Hier kommen wir nun zum nächsten Punkt, zum dritten. Wir können das vielleicht wegmachen. Oder wollen Sie es abschreiben? Also lassen wir es, ja. Das, als Ergänzung ist das auch gedacht. Der Ruf, seid bereit. Seid bereit. Bereit sein ist alles. Man kann nämlich wachen und doch nicht bereit sein. Ein ganz einfaches Beispiel aus meinem Alltag. Das ist ein harmloses Beispiel, aber es zeigt doch ein wenig, wie es sein kann. Ich warte morgens auf das Auto, das mich nach Neuhausen in den Verlag bringen soll. Ich warte, ich warte, ich warte und das Auto kommt nicht. Nun denke ich, nun ja, das ist halt irgendwas. Und da fällt mir ein, du könntest doch das und das noch holen. Geh weg und geh rein. Und genau da kommt das Auto. Nur ist kein Unglück passiert dieses Mal. Aber das war mir wirklich eine Predigt. Ich habe nachher zu dieser Fahrerin gesagt, du hast mir eine Predigt heute Morgen gehalten. Ja. Sie haben mich verstanden, gell? Wachen, wachen. Und dann, ich war ja wach. Eben doch nicht bereit sein. Bereit sein, das ist alles. Was heißt eigentlich bereit sein? Zwei Stellen, die die unbedingte Notwendigkeit des Bereitseins etwas verdeutlichen. Lukas 12. Wenn wir sagen, Bereitsein ist alles, so erinnern wir auch an den letzten Krieg, da hieß es immer so. Aber was heißt es nun im geistlichen Leben? Bereitsein ist alles. Das ist eine Sache, über die ich immer wieder nachdenke. Und ich arbeite immer wieder an dieser Frage. Also Lukas 12, 36. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, und es kommt's. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Es wird ja immer wieder die Frage erörtert, Jesus kommt dann und so weiter, viele Spekulationen. Wir wollen es mal endgültig festlegen, wann Jesus kommt. Das kann ich Ihnen schriftlich geben, ganz gewiss, ich weiß es, wann er kommt. Wann? Bitte?
Ich weiß es
auch. Er sagt es nicht. Bitte? Das ist nicht die richtige Antwort. Das ist sehr gefährliche Frage. Bitte? Wenn die Vollzahl. So steht es nicht da. Ja, das ist jetzt interessant. Ich habe es nämlich genau vorgelesen gerade, aber niemand hat es gehört. Jawohl, wenn ihr es nicht meinet, also die Schwester X und Y und so weiter, Sie, liebe Schwester, jeder hat seine Vorstellung, dann und dann kommt er. Und Jesus sagt, nein, hast du das auch sagen wollen?
Nein, ich habe gedacht, du sagst im nächsten Augenblick.
Nein, das weiß ich ja nicht. Das wäre auch wieder, wenn ihr es nicht meinet. Gell? Ja. Wenn ihr es nicht meinet. Das ist eben diese ungeheure Spannung. Wenn ihr es nicht meinet. Und das sagt Jesus so betont und immer wieder, dass es doch uns wirklich unter die Haut gehen sollte. Und das Resultat ist natürlich immer bereit sein. Es gibt ja so viele Gedanken, die sagen, er kommt vor der großen Trübsal, die andere in der Mitte der großen Trübsal, am Schluss der großen Trübsal und. Das ist alles recht und gut und da ist überall was dran. Aber ich lege das alles auf die Seite, denn mein Herr sagt, er kommt dann, wenn ihr es nicht meinet. Wenn wir das mal in der ganzen Tiefe erfasst haben, dann haben wir etwas ganz Wesentliches im Blick auf die Bereitschaft. Und in meiner Arbeitskiste liegt wohl jetzt noch und lag sehr, sehr lange ein Zettel, da stand Folgendes drauf aus Matthäus 25, 10. Und als sie hineingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Also da steht, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Warum habe ich das da reingelegt? Meine Arbeitskiste. Wenn ich plötzlich nicht mehr da bin, also bitte, jetzt habt ihr es. Was? Deutlich. Aber die bereit waren, gell? Die anderen, die waren ja auch unterwegs, die fünf Törichten. Ich will jetzt da keine dogmatischen Ausführungen machen, aber entscheidend ist, die bereit waren. Was heißt bereit sein? Das lernen wir auch von den klugen Jungfrauen. Sie hatten Öl bei sich, sie waren in der Erwartung auf den Herrn, sie waren dem Herrn entgegengegangen, alles andere war unwichtig und sie kamen nicht zu spät. Sie kamen nicht zu spät. Oh, ich bin schon oft zu spät gekommen und wenn ich dann dran denke, wenn der Herr plötzlich kommt, hoffentlich ist es dann nicht so. Nicht zu spät kommen, die bereit waren, das heißt jetzt bereit sein. Ich habe hier auch noch eine kleine Folie. Bereit sein ist alles, wer ist bereit. Ich lege das jetzt nur geschwind hin, die dritte.
Könnten wir da eine Kopie bitte
haben? Ja, doch, durchaus, ja. Ich will es jetzt rasch zum Schluss führen. Also, bereit sein ist alles. Wer ist bereit? Ja, vielleicht können wir es ein bisschen höher machen. Ja. Und ich habe versucht, hier 7 Antworten zu geben. Das erlaubt jetzt die Zeit nicht, das auszuführen. Aber man kann das, wer möchte, als Kopie haben. Ich habe auch hier das Original. Also, wer wacht und ihn erwartet, wer bis zum Ende seinen Dienst tut, das sind lauter Bibelstellen aus diesen Reden, die das deutlich machen. Das sind nicht schöne Predigtgedanken, sondern das ist Wort Gottes. Wer in der Liebe beharrt bis ans Ende, wer in seiner brennenden Lampe Öl hat, wer ständig wacht. Und sehr wichtig ist mir auch der Punkt 6. Den lese ich geschwind, trotz der Zeit. Lukas 21, 34. Denn das ist wahrscheinlich die größte Gefahr bei lieben, gläubigen Geschwistern, dass wir hier irgendwie Probleme haben. Lukas 21, 34. Da heißt es, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid nun wach, alle seid wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll und zu stehen vor dem Menschensohn. Also, was wird hier angedeutet? Um was geht's? Was sind die Dinge, die uns oft wie ein Klotz am Bein hängen und die uns verhindern, bereit zu sein. Ganz praktische Dinge. Die alltäglichen Dinge, die Sorgen des Alltags, ja. Die beschwerte Herzen, das ist also mir sehr, sehr wichtig. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Hat nicht irgendjemand unter uns ein beschwertes Herz? Sei es vielleicht ein beschwertes Herz wegen einer finanziellen Not, vielleicht Arbeitslosigkeit. Hüte dich, dass dein Herz nicht beschwert bleibt. Oder da ist eine Beschwernis im Blick auf einen Familienangehörigen, der nicht gläubig ist. Und wir beten zwar, wir sagen zwar dem Herrn, aber unser Herz bleibt beschwert. Das ist eine Gefahr. Was sollen wir mit solchen Gewichten, Beschwernissen tun? Abgeben und immer wieder abgeben, jeden Morgen neu geben. Unsere Herzen dürfen nicht beschwert sein, sonst sind wir nämlich nicht leicht genug, wenn der Herr kommt. Wir müssen ganz leicht sein, ganz frei, völlig frei sein, um ihm entgegenzugehen. Und schließlich, wer seine Lenden umgürtet hat, sein Licht brennen lässt. Das wäre nun natürlich auch ein Thema für eine Bibelstunde. Ich komme zum Schluss. Der dritte Posaunenton ist etwas sehr Erfreuliches, Positives. Erhebet eure Häupter. Das ist in Lukas 21, 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn der Herr uns zuruft, seid bereit, wachet, so sollen wir das nicht als Drohbotschaft verstehen. Nein, soll uns nicht Angst machen. Nein, nein. Es ist eine Frohbotschaft. Eine echte Frohbotschaft. Und ich glaube, ja, ein Autor von einem bekannten Liedpfarrer, was im Winde hieß, der hat gesagt, nichts füllt unsere Tage mit größerer Freude als das ständige Warten. Vielleicht, vielleicht kommt er noch heute. Das ist Frohbotschaft. Und darum in der Urgemeinde dieser Gruß, Maranatha. Das war die Hoffnung, die Freude, vielleicht heute. Erhebet eure Häupter. Das ist der große nächste Posaunenstoß. Und als letztes kurz noch, was ist denn der Lohn für das Wachen? Es ist sehr bemerkenswert, wenn wir diese Kapitel genau analysieren und durchsuchen, dass der Herr nicht nur von der Dringlichkeit des Bereitseins redet und von der Dringlichkeit, alle Zeit zu wachen, redet, sondern von einem großen, sehr großen Lohn, der den Wachsamen versprochen wird. Und das soll uns allen ein großer, großer Ansporn sein. Da heißt es zum Beispiel Matthäus 25, 10, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit. Ist das nicht etwas Gewaltiges, zur Hochzeit zu gehen? In Atomo, also einen unteilbaren Augenblick, werden wir dem Herrn entgegengehen. Zur Hochzeit. Wir haben die Hochzeit vor uns. Morgen die Hochzeit, nicht? Und zwar die schönste aller Hochzeiten. Das ist doch ein großer Lohn. Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude, so sagt der Petrus. Und zweitens, der große Lohn. Matthäus 24, 46 bis 47, dort heißt es, der Herr wird den, der gewartet hat und der treu war und bereit war, was wird er mit ihm machen? Er weiß es zufällig. Über alle seine Güter setzen. So steht es geschrieben. Man glaubt es gar nicht, aber der Herr hat es gesagt. Über alle seine Güter setzen. Er bekommt also ein unglaubliches Erbe. Er wird ganz, ganz stark emporgehoben. Weiter, drittens, was für ein Lohn ist es? Lukas 21, 36 habe ich schon mal zitiert. Der Wachsame wird würdig sein, er wird stark sein, zu entfliehen allem, was geschehen soll. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann graut uns doch manches Mal, nicht? Was soll geschehen? Was kann geschehen? Also, das Horrorszenario ist ja so entsetzlich, dass wir uns ja immer gerne die Augen verschließen, weil man es gar nicht aushält. Aber hier steht, der Wachsame, er wird dem allem entfliehen. Und vor des Menschensohn stehen. Wunderbar. Und was ist der allerhöchste Lohn? Und das ist so etwas Gewaltiges, dass ich einfach da die Worte nicht finde, um das zu verdeutlichen. Lukas 12, 37. Und damit werde ich dann hier abschließen. Lukas 12, 37. Da lesen wir. Wo vorher, Vers 36, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Können wir das verstehen? Der Herr selber wird sie schürzen, um uns zu dienen. Über jede Fassungskraft hinaus. Der Herr selber. Und hier sagt er, selig sind die Knechte, wenn er kommt, wachend findet. Wie lohnend ist es zu wachen. Wie wichtig es ist. Ich schließe ab. Judas 24 ist eines meiner liebsten Worte. Das halte ich mir immer wieder vor und tröste mich und stärke mich damit. Judas 24. Und das möchte ich jedem ganz persönlich zum Schluss mitgeben. Am liebsten würde ich jedem eine Karte geben, wo das draufsteht. Aber in der Bibel steht es ja. Judas 24. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Er kann, er will dich vor dem Straucheln, vor der Verführung bewahren und dich und mich untadelig stellen vor sein Angesicht. Wann wird es sein? Dann, wenn wir es nicht erwarten, plötzlich unerwartet. Lass uns wirklich bereit sein. Wir beten. Herr, das ist eine wunderbare Botschaft und wir freuen uns darüber. Wir danken dir, dass du mit mächtiger Stimme uns zurufst. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und dass du uns auch zurufst, seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. O Herr, du siehst unsere verführerische Zeit, unsere Zeit voller Anfechtung und Gefahren. Aber du bist größer als alles. Du kannst auch uns, jeden Einzelnen von uns bewahren. Darum bitten wir, dass wir doch alle dieses herrliche Ziel erreichen, ohne Strauchen, untadelig vor deiner Herrlichkeit zu stehen. Habe Dank. Amen.